Make Podcast great again. MeinSportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de, die beiden Portale, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren, der Chefredakteur Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Ein sehr unspektakuläres Saisonfinale in Abu Dhabi, um es mal nett zu sagen, aber wir müssen natürlich drüber sprechen, denn es gab rundherum eigentlich sehr viele Themen, die wir wunderbar ausdiskutieren können, für euch vielleicht noch ein bisschen Food for Thought liefern, aber erstmal ist natürlich eure Zeit. Hier sind die neuesten Rezensionen von iTunes und ich habe ja gesagt, wir hatten vor der letzten Ausgabe 48 Bewertungen bei iTunes, die 50 wollen wir knacken. Aber ich muss sagen, wir haben die geilsten Fans schon jetzt. Wir haben jetzt 53 Bewertungen. Also vielen lieben Dank dafür. Und zwei neue 5-Sterne-Bewertungen mit Text. Die möchte ich ganz gerne vorlesen. Einmal von Hans Wurst 85. Am Ende einer Saison muss man auch mal Danke sagen. Ich bin durch Zufall auf euch gestoßen und möchte eure Vor- und Nachbereitung der Rennen nicht mehr missen. Ich gönne mir eure Sendung immer mit einem entspannenden Bad und diskutiere dabei immer mit. Stelle ich mir sehr lustig vor, ganz persönlich. Zum Schluss blieb mir nur noch zu sagen, weiter so und lasst über den Winter nicht zu lange auf neue Sendungen warten. Gruß Jopo. Ja, auf neue Sendungen wirst du nicht lange warten müssen. Wir werden uns im Winter zusammensetzen und ein paar kleine Sachen machen, die euch über die Winterpause bringen und natürlich am 21.12. ab 19 Uhr unsere Live-Ausgabe hier auf meinsportradio.de. Und wir haben noch eine 5-Sterne-Rezension reinbekommen von Flo92. Als Formel-1-Fan seit Kindertagen bin ich über jede Info und jeden Gerüchtehappen rund um die Formel 1 froh. Leider habe ich euren Podcast erst vor rund 3 Monaten entdeckt. Danke für den tollen Podcast und die frischen Ideen mit Live-Sendung und wechselnden Gästen. Weiter so und ich hoffe, von euch hört man auch regelmäßig in der Winterpause. Keep racing. PS, einziger Kritikpunkt ist die teilweise schlechte Audioqualität. Nun, daran arbeiten wir auch im Winter, dass das zur nächsten Saison natürlich auch dauerhaft besser wird. Jede Rezension ist gerne gesehen, also ab auf iTunes und uns da am liebsten eine 5-Sterne-Rezension geben. Aber wenn ihr ehrlicherweise sagt, es gibt nur einen Stern, dann gibt es halt nur einen Stern. Werden wir natürlich trotzdem hier vorlesen. Und wir möchten euch natürlich darauf hinweisen, dass wir eine Facebook-Seite haben, die ihr ganz gerne liken dürft und damit uns auch diskutieren sollt und Fragen stellen sollt für die Sendung und gerne natürlich auch für die Winterpause. So, wir kommen zum Rennen in Abu Dhabi. Und Christian, ich habe es gerade gesagt, wenig spektakuläres Saisonfinale, um nicht zu sagen grottenlangweilig. Ich glaube, es war das langweiligste Rennen gefühlt der Formel-1-Historie.
Ja, ich hab jetzt nicht gedacht, dass du noch gefühlt der Formel-1-Historie hinterher sagst, weil ich wollte schon fast ergänzen aller Zeiten gedanklich. Es war tatsächlich also ein Einzelrennen. Man hat halt gesehen, Abu Dhabi, die Strecke lässt einfach wenig Überholmanöver zu. Das wissen wir ja spätestens seit diesem legendären 2010er Finale, wo Petrov Alonso den Titel vermasselt hat, in dem Alonso da einfach nicht am viel langsameren Renault vorbeikam. Das hat sich dieses Jahr wieder gezeigt, dass es ganz ähnlich war. Ich habe das auf dem Live-Timing beobachtet. Wir waren irgendwo bis Runde 14 oder so, glaube ich, oder 15, waren die ersten 12 Positionen völlig identisch mit der Startposition, mit Ausnahme dieser kurzen Positionstauscherei mal zwischen Perez und Hülkenberg. An das kann ich mich in der Form echt zumindest jahrelang nicht zurückerinnern. Ich habe natürlich nicht alle Rennen der Formel-1-Geschichte im Kopf, aber es war schon ziemlich zum Einschlafen. Trotzdem, das hast du richtig gesagt, gibt es einige Themen, die rund um dieses Rennen entstanden sind und mit denen werden wir uns heute ja sicher beschäftigen, weil ich glaube, das Rennen zu analysieren, das hält sich in Grenzen, da sind wir wahrscheinlich mit dem ersten Teil durch, ohne vorwegzugreifen.
Ganz genau. Ja, Ole, 2010 Vitali Petrov, ein Renault, der für Aufsehen gesorgt hat damals und in diesem Jahr auch wieder ein Renault, nämlich Nico Hülkenberg, der in der ersten Runde, ja sagen wir mal mutig, die Strecke abgekürzt hat, ja, um sich gegen Sergio Perez durchzusetzen. Und wir haben da eine Frage reinbekommen von Lokalista bei Twitter. Siehst du nach dem Abkürzen von Hülkenberg und zuletzt Verstappen auch die Gefahr, dass Fahrer künftig, wenn das Überholen unmöglich ist, einfach eine Kurve schneiden, um die 5-Sekunden-Penalty zu nehmen? Hintergrund ist, dass Nico Hülkenberg diese 5-Sekunden-Strafe bekommen hat, aber mit einem wirklich hervorragend eingestellten Renault, das muss man einfach mal sagen, so viel Vorsprung herausgefahren hat, dass er nach dem Boxenstopp plus der 5-Sekunden-Strafe immer noch vor Perez war. Und Perez entgeistert fragte am Boxenfunk, wie kann das sein, dass Hülkenberg immer noch vor uns ist, trotz der Strafe. Wie hast du es gesehen, Ole?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich Besuch hatte am Sonntag, deswegen konnte ich gar nicht so aufmerksam hingucken, deswegen fand ich es auch nicht so langweilig. Das mal vorab, was wahrscheinlich auch ganz gut so war, weil es ja tatsächlich nicht viel passiert, außer natürlich diese eine Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie natürlich das absichtlich machen, dass sie sagen, okay, ich kürze es jetzt ab, da kriege ich eine 5-Sekunden Strafe, dann bin ich trotzdem schneller. Das Ding ist nur, wie du auch gesagt hast, der Renault war hier ziemlich gut. Ich meine, ich glaube, er ist Sechster geworden, ist das richtig?
Ja.
Hülkenberg? Ja, Sechster. Das ist ja für ein Renault in dieser Saison schon wirklich sehr, sehr gut. Und das Ding ist halt auch, wenn du mal siehst, 5 Sekunden Strafe, die wird ja dann beim Boxenstopp abgesessen, das ist dann nicht so lange einfach. Ja, steht halt 5 Sekunden länger, aber 5 Sekunden sind dann in so einem Rennen, ja, nicht so viel, ja. Also vielleicht kennst du es ja auch von der PlayStation oder so, 5 Sekunden Strafe. So, gab ja auch schon Fälle, wo 5 Sekunden Strafe hängen wurde und es hat sich überhaupt nichts geändert. Und dann später am Ergebnis, als auf die Rennzeit addiert wurde. Also da sollte man natürlich über die 5 Sekunden Strafe nachdenken, die ich natürlich eigentlich auch Schwachsinn finde, weil es keine richtige Strafe ist. Früher gab es irgendwie 10 Sekunden Stop-and-Go-Penalty. Das ist eine Strafe, ja. Aber die 5-Sekunden-Strafe, und deswegen sagt man sich, okay, jetzt habe ich die Strafe vielleicht, aber dann guckt man so auf seinen Datenmonitor als Team und sagt sich, okay, ja, dann sind wir halt doch trotzdem davor. Also, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendeiner sagt, ach, ich kürze jetzt einfach die Kurve ab, weil das ist ja im Endeffekt eh egal.
Wenn wir die Frage vom Lokalista jetzt nochmal aufgreifen, Christian, das ist ja durchaus eine berechtigte Frage, weil, wie Ole es schon sagt, dieser Hintergrund der 5-Sekunden-Strafe ein bisschen schwammig ist. Man darf ihn beim Boxenstopp nutzen, dieser Boxenstopp kann natürlich auch erst in 40 Runden sein, rein theoretisch. Dann hatte ich als Ansatzpunkt vielleicht gerade bei solchen Fällen, warum nicht einfach eine Strafe fürs ganze Boxenstopp-Delta geben? Quasi 20 Sekunden ungefähr, was das Delta halt ist. Oder müsste man sagen, ja, 5-Sekunden Strafe, aber die muss dann innerhalb von, sagen wir mal, 3 Runden genommen werden, damit es wirklich eine Bestrafung ist. Was ist so dein Eindruck?
Also die Definition dieser 5-Sekunden Strafe ist ja die, dass sie entweder beim nächsten Boxenstopp abgesessen wird oder am Ende des Rennens auf die Gesamtzeit addiert wird. Mal vorweg. In den meisten Fällen in der Vergangenheit hat das eigentlich auch ganz gut gepasst. Die 5-Sekunden Strafe, die gibt's ja nicht schon seit ewigen Zeiten, sondern die wurde vor ein paar Jahren mal eingeführt, weil die 10-Sekunden Stop and Go einfach zu hart waren für manche Vergehen. Das heißt, man hat sich irgendwo, hat man einen Kompromiss gesucht und den in Form dieser 5-Sekunden-Strafe gesucht. Das hat bisher ganz gut funktioniert. Jetzt hat Renault halt hier ein Schlupfloch gefunden und ich bin beim Ole, wir wissen ja gar nicht genau, weil Renault wird einen Teufel tun und das offen zugeben, ob das denn wirklich so beabsichtigt war. Ich würde das nicht ausschließen. Wenn sie es denn so gemacht haben, muss ich sagen, Chapeau, Hut ab und wirklich clever gemacht, weil das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie du in Abu Dhabi jemanden überholen kannst. Da hat wahrscheinlich bisher einfach keiner dran gedacht, aber das haben sie wirklich smart gespielt, wenn es denn Absicht war, weil sie haben ja vielleicht die Moral des Reglements verletzt, aber nicht das Reglement per se. So gesehen kann man dem Gesetzgeber die Schuld geben, aber nicht dem Renault-Team. Was jetzt die Konsequenz draus ist, und ich bin mir das vorweg ganz sicher, dass man sich darüber Gedanken machen wird, ich könnte mir vorstellen, dass man sich einfach überlegt, dass man den Kommissaren für solche Fälle ein bisschen Ermessensspielraum überlässt und nicht einfach die 5-Sekunden-Strafe sozusagen als einziges Strafmaß anbietet, sondern dass man vielleicht auch eine 10-Sekunden-Strafe je nach Rennsituation anpasst. Weil 5-Sekunden-Strafe kann in einem Rennen, wie wir es jetzt in Abu Dhabi hatten, bedeuten, dass dich letztendlich gar nichts kostet, weil nach vorne bist du abgesichert, nach hinten bist du abgesichert. Dann passiert halt nichts. In anderen Rennen kannst du mit 5-Sekunden-Strafe auch 4-5 Positionen verlieren. Also das heißt, vielleicht muss man ein bisschen Flexibilität in dieses Strafmaß reinbringen und den Kommissaren ein bisschen Ermessensspielraum überlassen. Das wäre das, was mir jetzt spontan dazu einfällt, ohne dass ich mich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe.
Das finde ich ist ein guter Ansatz. Und da frage ich mich allerdings, warum ist das nicht jetzt schon so? Also jetzt ist es halt so diese festgeschriebene 5-Sekunden-Strafe und dafür sind die Stewards doch da, wirklich nach Ermessensspielraum. Das wäre meine naive Ansicht von außen. Die sitzen da rum und nach Ermessensspielraum wird eine Strafe festgesetzt. Aber es gibt halt eine Schablone an Strafen, die sie benutzen können. Das ergibt für mich ja keinen Sinn so von außen.
Genau, aber das ist der Punkt. Also ich glaube, es ist schon richtig, dass man diese Schablone, wie du es nennst, grundsätzlich hat, weil ansonsten, je mehr Ermessen du zulässt, desto unstabiler und inkonstanter werden halt auch die Urteile. Das wollen wir ja auch alle nicht. Das heißt, die Schablone ist grundsätzlich gut, aber ich glaube, dass man in so einem Fall einfach vielleicht noch ein zweites Strafmaß braucht, dass man dann sehr wohl dem Ermessen des Stewards überlässt. Also ich würde das für einen guten Kompromiss halten. Komplett frei die Stewards entscheiden zu lassen, würde ich nicht gut finden, weil dann sind wir wieder beim alten Problem. Einmal wird so entschieden, einmal so. Dann gehen erst recht die Diskussionen los. Grundsätzlich, es gibt ein Gesetz, an das es sich zu halten, auch beim Strafmaß. Das ist ja ganz ähnlich, wenn du mit dem Auto irgendwo zu schnell fährst, dann kann dich der Polizist auch nicht nach freiem Ermessen bestrafen, sondern du bezahlst halt, was vom Gesetz dafür vorgesehen ist, und so muss es auch in der Formel 1 sein, glaube ich. Aber vielleicht, wie gesagt, ein bisschen mehr Ermessensspielraum innerhalb definierter Schablonen wäre vielleicht ganz gut.
Logisch. Ein paar weitere Geschichten des Rennens haben wir noch, dass Daniel Ricciardo erneut ausgeschieden ist mit Hydraulikschäden. Er hat natürlich da das Pech in den letzten Rennen auch so ein bisschen am Gasfuß. Renault sichert sich den 6. Platz in der Konstrukteurswertung durch den 6. Platz von Nico Hülkenberg, wie ironisch. Sergio Perez landet vor Esteban Ocon, setzt sich da im teaminternen Duell durch. Fernando Alonso kommt auf 9. McLaren, setzt nochmal ein Ausrufezeichen. Felipe Massa in seinem letzten Rennen in der Formel 1 auf Platz 10. Und ein bisschen der Fahrer des Rennens, finde ich ganz ehrlich, Ole, ist, und wir haben oft auf ihn eingeprügelt, Pascal Wehrlein. Auf Platz 14 hat er wirklich eine tolle Leistung gezeigt.
Definitiv, auch das ganze Wochenende über eigentlich, muss man sagen, die Sauber, also insbesondere Pascal Wehrlein, sehr, sehr stark. Und im Rennen dann, ja, also was Besseres kann man aus dem Sauber nicht rausholen. Und die beiden sind ja auch tatsächlich gegen die Haas und gegen Lance Stroll gefahren, wobei Lance Stroll war nicht sein Rennen, sagen wir so. Und das war tatsächlich beachtlich. Hilft ihm fürs nächste Jahr dann halt auch nichts. Aber er konnte zumindest nochmal eine Duftmarke setzen. Und ich denke, das wird die Formel-E-Fahrer, die werden das gut aufgenommen haben.
Ja, ein bisschen bitter, Christian. Ne? Da hat er mal so ein Rennen, da hast du das Gefühl, der fährt jetzt befreit auf, zeigt eine gute Leistung, der Pascal Wehrlein. Und jetzt sitzt er nächstes Jahr dann in irgendeinem Auto, vielleicht auch nur im Privatwagen.
Ja, in der Tat. Drama an der Geschichte sozusagen. Besonders glaube ich auch, dass wir nochmal hervorheben müssen, wie gut sich Sauber als Team geschlagen hat, weil auch Ericsson war ja nicht meilenweit vom Pascal weg an diesem Wochenende. Das heißt, sie sind beide ganz gut gegangen, und das ist umso bemerkenswerter, als Sauber ja den alten Ferrari-Motor drin hatte, der überhaupt nicht weiterentwickelt wurde dieses Jahr. Das heißt, dass die zum Jahresende nochmal so einen Sprung gemacht haben in der Entwicklung, spricht dafür, und das hätte ich zugegebenerweise nicht gedacht, dass Sauber mit den beschränkten Mitteln, die sie haben, trotz Longbow Finance als Investor, wirklich ganz gut vorankommen. Momentan bin ich sehr gespannt, wie sich das über den Winter weiterentwickelt. Zur Fahrerbesetzung vielleicht noch eins. Es deuten jetzt wirklich alle Zeichen darauf hin, und vielleicht gibt es sogar noch in den nächsten Tagen eine Bestätigung dafür, dass Marcus Ericsson bleiben wird. Charles Leclerc ist ja so gut wie fix, also alles andere wäre eine Riesensensation. Und Antonio Giovinazzi soll wohl dritter Fahrer werden. Wo bleibt dann Pascal Wehrlein? Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal eine Mini-Chance für ihn gibt, doch noch auf dem Formel-1-Verbleib, weil es gibt noch ein freies Cockpit, nämlich das bei Williams. Und bei Williams hatten wir ihn eigentlich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Also es gab auch Stimmen, die es eigentlich wissen müssen, die mir gesagt haben, das Thema Wehrlein und Williams ist durch. Nur glaube ich, war das in der Annahme, dass Robert Kubica und Williams so gut wie eine abgeschlossene Sache ist.
Nimm nicht alles vorweg.
Kommen wir ja auch noch, genau. aber vielleicht gibt es da tatsächlich noch ein Fenster.
Ja, werden wir natürlich auch später noch so ein bisschen mit einpflegen. Die goldene Ananas des Rennens möchte ich ganz gerne an Carlos Sainz vergeben, der beim Boxenstopp sogar mal ein bisschen ungeduldig war, ja, und einfach mal bei Rot durchgezogen hat. Das linke Rad war nicht ganz fest, und er hatte eigentlich das große Glück, dass er nicht in die Boxenmauer gefahren ist am Ende in dieser Kurve, ne, Ole?
Ja. Fand ich ein bisschen schade tatsächlich, weil...
Dass er es nicht gemacht hat, ne?
Seit 2009 ist da noch niemand reingefahren, was eigentlich an ein Wunder grenzt, ja. Weil das ist ja so eng, es war ja ganz knapp, fand es ein bisschen schade, muss ich sagen, weil das hätte dem Rennen wahrscheinlich nochmal ein bisschen was aufgesetzt, weil es auch blöde Stelle einfach. Hätte mich interessiert, was sie dann gemacht hätten überhaupt, beziehungsweise was sie in dem Fall machen würden, weil ich weiß gar nicht, ob man da als zweites Auto dann unbedingt so gut vorbeikommt.
Wäre da ein Safety-Car rausgekommen?
Ja, das ist halt die Frage, ne? Wie wäre das rausgekommen, das Safety-Car? Ja, ich glaube, da hat man sich noch glaube, da hat man sich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Und ja, so ist er halt irgendwie einmal querfeld eingefahren. Und hat dann da das Auto abgestellt, auf der gegenüberliegenden Seite, wo Daniel Ricciardo das Auto abgestellt hat. War ein bisschen schade für Carlos Sainz, der auch nicht schlecht unterwegs war an diesem Wochenende. Aber ja, da war ein bisschen zu fix.
Eine Anmerkung zu der Situation, nur Kevin, von meiner Seite. Ich muss zugeben, ich habe die selbst nicht mir so genau angeschaut, aber meine Kollegen haben das getan, auch im Replay nochmal. Und die meinten, dass das Boxensignal tatsächlich schon auf grün war. Nee. Also ich gebe nur weiter, was ich gehört habe, nicht was ich gesehen habe. Aber mein Kollege Fabian Hust hat sich das relativ genau angeschaut und da war sich da der Sache ziemlich sicher, dass das Problem woanders war. Ich kann es, wie gesagt, nicht selbst hundertprozentig beurteilen.
Also TV-Lupe hat doch klar gezeigt, dass rot war.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Vielleicht ist es kurz auf grün gesprungen, weil diese Mutter festgezogen wurde kurz, aber noch nicht richtig fest, weil dann wieder auf rot gesprungen. Gut, ist ja auch egal, ist eine blöde Situation gewesen. Wird man sich für die Zukunft auch noch was überlegen müssen, weil wenn tatsächlich mal jemand da in die Kurve da fährt, kann er durchaus mal sein in einer hektischen Phase, dann bin ich auch mal sehr gespannt, wie das dann da läuft in Abu Dhabi. Aber die Strecke wird ja eh jetzt ein bisschen umgebaut. Helmut wird sich da zumindest Gedanken machen.
Ja, und vielleicht hat man auch bewusst bisher nichts gegen dieses potenzielle Problem getan, das noch nie aufgetreten ist, im Wissen, dass Abu Dhabi sonst eh immer langweilig ist. Ich weiß es nicht so genau. Richtig.
Ja, damit haken wir zumindest das Rennen erstmal so ab. Wir bleiben aber dabei, denn hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsport.de, geht's nach einer kurzen Pause weiter mit den Themen rund um das Rennen. Da gibt's eine Menge zu besprechen, was auch in der letzten Woche rausgekommen ist, was bekannt geworden ist und Diskussionen, die das ausgelöst hat. Also, bleibt dran, es lohnt sich.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Immervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de. Mit dem Rückblick auf die letzte Formel 1 Woche ist ja doch eine Menge passiert rund um das Rennen. Das Rennen selbst in Abu Dhabi, gut, da haben wir gerade genug drüber gesprochen, glaube ich. Bevor wir allerdings weitermachen, möchten wir uns von meinsportradio.de ganz gerne bei euch bedanken für eure Teilnahme an der Movember-Aktion. Wir haben ja im November für jeden Podcast-Download 1 Cent an die Movember Foundation Germany gespendet und spenden ja immer noch. Also wenn ihr das heute hört und morgen habt ihr noch Zeit, ein bisschen was runterzuladen bei uns auf der Seite. Es ist eine Menge zusammengekommen. Gebt mal auf meinsportradio.de/Movember. Dort könnt ihr den aktuellen Spendenstand sehen. Vielen lieben Dank auch vom Namen des ganzen Teams für eure Teilnahme und ja, die Movember Foundation Germany freut sich natürlich auch. Und freuen, ja, das tun sich viele Formel-1-Fans nicht über das neue Formel-1-Logo. Liberty Media ist auf dem Weg dahin, alles so ein bisschen umzukrempeln. In der nächsten Saison gibt es eine neue TV-Präsentation seitens Liberty Media. Ist alles ein bisschen mechanischer, ein bisschen auf modern gemacht. Und eben dieses neue Formel-1-Logo. Und da scheiden sich die Geister, Christian. Erstmal vielleicht vorab, wie gefällt's dir denn?
Ach, mir geht so ein bisschen wie Sebastian Vettel. Ich fand das alte irgendwie besser und more iconic, wie die Engländer sagen. Da gibt es keine wirklich schöne Übersetzung dafür ins Deutsche. Andererseits glaube ich auch, dass man sich an solche Dinge sehr schnell gewöhnt. Und ich verstehe die ganze Diskussion darüber nur zum Teil, weil lassen wir die Kirche im Dorf, es ist ein Logo. Also es hat jetzt nichts mit dem Sport per se zu tun. Die FOM bzw. Liberty Media argumentiert, dass es einfach für den digitalen Bereich besser geeignet ist, was die Darstellungsmöglichkeiten angeht. Ich blicke nicht hundertprozentig genau, worum es denn da konkret geht, um ehrlich zu sein, aber da werden sich schlaue Menschen drüber Gedanken gemacht haben. Also ja, mich lässt die Diskussion relativ kalt. Ich glaube, wir werden uns auch an das neue Logo sehr schnell gewöhnen. Und in 10 Jahren, wenn man das irgendwann wieder wechselt, werden alle schreien, weil dieses Logo weg ist. Wahrscheinlich ist halt so ein bisschen der Lauf der Dinge einfach.
Ole, du bist ja auch viel in der digitalen Welt unterwegs, Videoproduktion. Du hast ja auch diese neuen Darstellungen gesehen. Es wurde ja auch veröffentlicht von Liberty Media, wie das dann aussehen soll nächstes Jahr. Alles sehr modern, alles quasi auf Smartphone getrimmt, muss man ja fast sagen. Also so sieht es zumindest von außen aus. Natürlich erstmal du als der mit Medien arbeitest, wie findest du das Logo? Und als Fan natürlich, wir sind mit diesem Formel-1-Logo, wie wir es kennen, auch groß geworden. Michael Schumacher hat uns durch diese Zeit geprägt natürlich auch. Du hast ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass du diese Diskussion auch so ein bisschen übertrieben fandst. Also vielleicht mal deine Einschätzung dazu.
Ja, also wie Christian schon gesagt hat, es ist nur ein Logo, ja. Und was, also was, dass da ein, wirklich eine große Diskussion entsteht, wenn man in Facebook oder Twitter guckt und sich die Leute da wirklich in ellenlangen Kommentaren darüber aufregen und austauschen und was weiß ich nicht alles, da denke ich mir, habt ihr wirklich nichts Besseres zu tun, als euch um ein Logo zu streiten? Ich meine, klar, das alte, das kennt man und das ist auch, das ist ja immer das Ding. Man ist es einfach gewohnt, ja? Und deswegen sieht es auch gut aus, ja? Also 1987, als es rauskam, ich weiß nicht, ob es ähnlich war, aber das hat was mit Gewöhnung zu tun und so hat man die Formel 1 natürlich auch kennengelernt, das ist logisch. Ja, natürlich sagt man, ist es ein bisschen schade, weil man kennt dieses Logo, dieses Schwarz-Rot, man dann mit dieser weißen 1 da drin, die wahrscheinlich bis heute viele nicht erkannt haben und dann ist es natürlich in so gewisser Weise schade, weil, ne, aber mein Gott, also es ist dann nur ein Logo und spätestens beim fünften, sechsten Rennen wenn man aufs alte Logo zurückkommt und denkt, was ist das denn? Ja, das ist nämlich jetzt zum Beispiel auch mit den Autos so. Wenn ich Ausschnitte von 2016 oder 2015 sehe, denke ich, mein Gott, wie sehen denn die Autos da bitte aus? Ja? Und das ist genau das Ding. Und letztendlich finde ich das Logo sehr gut. Ja, also es ist sehr modern. Es ist aber auch noch sehr schlicht. Ja, also da geisterten ja auch andere Vorschläge so durch den Raum. Die fand ich auch nicht so gut. Aber das Logo, also da wusste ich auch von Anfang an, dass es das werden wird. Es geht so ein bisschen so in Richtung auch des Formel 2 Logos, so ein ganz kleines bisschen. Ich finde es gut und jetzt, sie haben es ja auch schon überall ausgetauscht und ich habe mich da schon an eigentlich schon gewöhnt und letztendlich, mein Gott, also da steht halt ein F und eine 1, ja, und dann wird darüber diskutiert, dass das zwei Autos sind, die auf der Ziellinie zufahren und das früher mehr rein interpretiert werden konnte und sowas und dann denke ich mir, ja, und die neuen TV-Grafiken, da muss ich auch sagen, finde ich interessant. Viele sagen, ja, sieht aus wie aus einem Videospiel. Kann man drüber streiten. Ich find's ganz cool eigentlich. Ich finde die jetzigen auch gut, muss ich sagen. Ich finde die neuen aber eigentlich ganz spannend, weil das Ding ist ja auch, ich glaube, also man will ja von Seiten Liberty Media, will man ja ein bisschen moderner werden und ich glaube, man will auch an die jüngere Zielgruppe wieder ran, was auch sehr, sehr nötig ist, weil neue junge Leute wieder an den Sport ranzuführen, das geht halt nicht mit biederem Design und biederen Grafiken und da muss halt ein bisschen was her und ich denke, das ist ein sehr guter Schritt in diese Richtung und ich denke auch, daran wird man sich ganz schnell gewöhnen. Ich meine, letztendlich sind es Grafik-Overlays, also das ist wie bei einem Videospiel letztendlich, ja, also tatsächlich, wenn man nämlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, Kevin, man fängt das erste Mal ein Spiel und denkt sich, boah, sieht die Grafik geil aus. Und dann spielt man das zwei Wochen und denkt sich, irgendwie jetzt doch nicht mehr so geil, weil man das Auge gewöhnt sich halt an so eine Sachen und das ist halt eine total menschliche Sache, dass man neue Sachen halt erstmal ablehnt, gerade im grafischen Bereich, ja, und aber, mein Gott, also ich spätestens zum Formel-1-Start werden alle, ja, das ist das Logo. So, das ist ein bisschen wie mit dem Halo auch, aber das ist nochmal ein anderes
Thema. Das ist nochmal ein anderes Thema. Kleiner Funfact am Rande, wenn ihr ganz genau hinschaut, in dieser Darstellung mit den neuen Grafiken, gibt es auch diese Aufstellung mit allen Fahrern, die gerade im Rennen sind und dass sie gerade in der Box sind. Zwei Fahrer sind ausgeschieden. Einer davon ist Pascal Wehrlein, der andere Daniel Kehrt.
Das stimmt ja in dem Fall auch.
In dem Fall stimmt es. Liberty Media. Da streiten sich ja auch, wie gesagt, alle drüber. Investitionen, wir haben drüber gesprochen, die versuchen viel, die machen viel und auf Formel1.de gibt's, wie ich finde, einen Artikel, der vieles von dem, finde ich, gut zusammenfasst, was es eigentlich ist. Liberty Marketing Direktor Sean Bratches sagte nämlich, es gibt kein fertiges Paket, die Welt entwickelt sich, einige Dinge treiben wir bereits voran, andere werden wir kommendes Jahr anpacken und wieder andere in zwei Jahren. Wir sagen nicht, okay, wir sind jetzt fertig, das ist der Plan, lass ihn uns umsetzen. Und es gibt Pläne wie Auspuffmikrofone, das ist vielleicht ein bisschen experimentell gedacht, natürlich, klar, aber eben neue digitale Plattformen, Livestreaming-Angebote, was natürlich sein muss, finde ich, an der Strecke kostenloses Highspeed-Internet. Und das finde ich durchaus wichtig, denn Social Media wird wichtig und du musst halt Internet haben, um Sachen zu posten. Und das bringt dann wiederum in Sachen Viralität, wenn man will, die Formel 1 auch weiter, Christian. Ich finde, ganz persönlich, mit Liberty Media geht man ein bisschen zu hart ins Gericht, weil das ist halt Amerika. Ne? Die kommen aus Amerika, die versuchen viel, die machen viel, die wollen viel. Und ich persönlich als Fan habe jetzt schon das Gefühl, dass in dem einen Jahr, wo die da sind, viel, viel mehr passiert und vorangegangen ist, als es die letzten 5 bis 7 Jahre gewesen ist.
Ja, das ist so. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich groß zu deiner Darstellung ergänzen soll. Du hast es echt umfassend und gut dargestellt, nämlich auch, dass Liberty halt verschiedene Dinge einfach ausprobiert. Ein Wort vielleicht zu dem Artikel, den mein Kollege Daniel Halder gestern gemacht hat, den habe ich beauftragt, weil es, glaube ich, wichtig war, den Menschen mal zu erklären und dem Fans da draußen, dass es nicht die Erwartungshaltung geben kann, Liberty Media wird irgendwann mit 200 Seiten PDF und Diagramm daherkommen und so wird es gemacht die nächsten Jahre, sondern das wird ein fließender Prozess sein. Wir werden der Reihe nach immer wieder neue Dinge erleben, glaube ich. Man wird Dinge mit Sicherheit ausprobieren, so wie das mit Michael Buffer in Austin war. Kann man gut finden, muss man nicht gut finden, passt vielleicht ganz gut zu Amerika, ist glaube ich alles gesagt drüber. Also es wird ein stufenweiser Prozess sein und nicht das eine große Paket, das dann plötzlich da ist, dann ist alles anders und so bleibt es dann 20 Jahre. Diese Erwartungshaltung zu haben, wäre glaube ich falsch. Warum Liberty teilweise kritisiert wird, ist halt, weil all die Dinge, die sie jetzt so machen, speziell auch die Nummer in London, die sie dieses Jahr veranstaltet haben mit dieser Demo, die kosten natürlich auch Geld. Und das heißt, es hat sich unmittelbar schon ausgewirkt, nämlich in der Form, dass die Einnahmen der Formel 1, beziehungsweise nicht so sehr die Einnahmen, sondern die Ausgaben halt dramatisch gestiegen sind. Und aus diesem Topf, den die Formel 1 insgesamt generiert, werden ja zum Teil auch die Team gefüttert. Das heißt, ein Satz von gut 60% sind es, glaube ich, momentan wird auf Basis der Konstrukteurswerbeeinnahmen an die Teams verteilt. Und wenn da einfach weniger in diesem Topf ist, weil eben Liberty ein bisschen mehr Geld ausgegeben hat, heißt das, dass die Teams weniger verdienen. Und das sind, ich meine, im Vergleich zum Vorjahr rund insgesamt 40 Millionen Dollar weniger. Das heißt, im Schnitt kriegt jedes Team 4 Millionen weniger. Und das ist dann schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Und daher kommt, glaube ich, viel von der Kritik. Nun argumentiert Liberty ja folgendermaßen, dass sie sagen, ja, das stimmt, aber wir haben diese Ausgaben und Investitionen bewusst getätigt, nämlich als das, wie der Name schon sagt, Investitionen in die Zukunft, um den Sport langfristig weiterzuentwickeln und dann auch finanziell einnahmenseitig wesentlich mehr zu generieren. Das muss erstmal gelingen, weil wir reden da schon über ganz schöne Summen, die da im Spiel sind, aber wenn man mal das Finanzielle komplett ausblendet, glaube ich, ist doch die Mehrheit der Fans ganz froh. Vielleicht nicht mal so sehr, dass Bernie Ecclestone weg ist, weil er war irgendwie einfach eine Kultfigur und ich muss zugeben, ein bisschen fehlt er mir schon. Aber es passieren einfach viele Dinge, die es zumindest wert sind, verfolgt zu werden. Ihr habt es angesprochen, die Grafiken, die Show in London, Dinge wie Michael Buffer, also wie gesagt, das alles passiert. Endlich, man macht sich Gedanken darüber, was kann denn funktionieren, was nicht. Man schießt auch nicht wild mit Schnellschussmaßnahmen, die man einfach mal einführt, sondern man macht alles sehr wissenschaftlich mit Expertengruppen und bringt es wirklich dann, wenn es ausgereift ist und funktionieren kann. Ich würde Liberty auch ein überwiegend positives Zeugnis ausstellen.
Ole, kleine Frage zum Abschluss dieses Segments an dich. Ist der Formel 1-Fan zu steif?
Ja, auf jeden Fall. Also muss man nur mal so einen halben Nachmittag so ins Internet gehen, so ein paar. Ne? Ich empfehle ja an dieser Stelle die Formel 1 Facebook-Gruppe, in der wir ja beide sind, alle drei. Ja, da gibt's immer tolle Diskussionen, tolle Kommentare immer, sehr gehaltvoll und auch nie beleidigend, das ist sehr schön. das ist halt wirklich, man hat so das Gefühl, also bei vielen, das ist vielleicht auch so ein deutsches Problem, bei vielen ist noch 1998. Also muss man wirklich sagen, viele denken noch, Schumi kommt gleich aus der Box. Also sind halt viele sehr, sehr traditionell, ja, eigentlich könnte man spießig sagen, ja, und wollen eigentlich noch mehr als in anderen Sportarten oder in anderen Medien, dass es so ist wie früher. Also das will man natürlich immer, weil man sagt, früher war alles besser, ist aber nicht der Fall. Ja? Erinnere daran, dass Forti damals zum Beispiel, ich glaube 96 oder 95 war es, regelmäßig 10 Sekunden langsamer war als der erste, ja, weswegen die 107%-Regel übrigens eingeführt wurde. Das ist nicht cool. Und ich glaube, ja, viele sind so ein bisschen da einfach zu traditionell und sollten sich einfach mal öffnen. Viele schimpfen darauf auf Liberty Media, dieses typische Ami-Kram und sowas. Aber letztendlich geht es ja darum, dass die Formel 1 auch noch in 20 Jahren oder in 30 Jahren attraktiv ist. Und das ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Da wird sich natürlich viel verändern. Vielleicht kommen auch, was ja durchaus geplant ist, noch mehr irgendwie zum Beispiel Stadtkurse dazu oder sowas. Es gefällt auch nicht einmal allen. Aber das ist ja das Ding. Das machen die ja nicht für mich. Ja, weil ich den Anspruch habe, dass mir das gefallen muss. Das ist ja heute so ein bisschen das Problem in der Medienwelt. Sondern es ist immer, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Und wenn mir das nicht gefällt, dann ja, dann kann man halt auch aufhören zu gucken. Ne? Und oder man lässt sich halt mal drauf ein.
Genau. Das können wir jetzt erstmal als Schlusswort für dieses Segment hier drin lassen. Was natürlich auch ein großes Thema wird, ist die TV-Rechtevergabe. Die ist in Deutschland noch sehr unklar. Wir werden gleich mal für und wider der drei Parteien absprechen, die ja eigentlich die besten Chancen darauf haben, dass es weitergehen kann. Und dann so ein bisschen das, was Liberty ja im Hintergrund plant, nämlich den Livestreaming-Dienst, mit einbeziehen. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. 90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de mit Kevin Scheuren. Das ist meine Wenigkeit. Wenn ihr bei Twitter folgen wollt, @ks_0811. Wenn ihr Ole Waschkau, meinem Co-Moderator, folgen wollt, @MikeWeiss, MikeWice. Und unser Experte vom motorsporttotal.com, Formel1.de, der Chefredakteur dort, Christian Nimmervoll, den erreicht ihr unter @MST_ChristianN. @meinsportradio ist die Twitter-Adresse für meinsportradio.de und @MST_Formel1, die vom motorsporttotal.com und @Formel1_TE, meine ich, ist die von Formel1.de. Ja. Da könnt ihr uns bei Twitter dann folgen und natürlich mit dem Hashtag StartingGridMSR immer mit uns in Kontakt treten. Da freuen wir uns sehr drüber. Der TV-Poker, der läuft ohne Ende, gerade im Hintergrund. Es gibt immer noch keine Entscheidung, wo die Formel 1 läuft. Eins ist klar, bei RTL wird sie, wenn es nächstes Jahr noch Formel 1 bei RTL gibt, ohne Niki Lauda stattfinden. Der hat nämlich sein Kapperl gezogen, hat seine Karriere bei RTL beendet, ohne einzuweinen. Und dementsprechend waren die Emotionen auf jeden Fall echt, die Florian König da hatte. Und auch Nico Rosberg war ein bisschen überwältigt, glaube ich, davon, wie Florian König reagiert hat. Man kann das ja auf rtl.de nachschauen, dieses Video. Ja, Niki Lauda, kann man natürlich auch drüber denken, was man will. Also ich bin jetzt, also ich ganz persönlich bin nicht unfroh, um es so zu sagen, dass er nicht mehr TV-Experte von RTL ist, denn vieles von dem, was er dann in der letzten Zeit gesagt hat, konnte ich einfach nicht mehr ernst nehmen. Das ist so meine eigene Einschätzung. Aber Christian, du hast ja in deiner Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, RTL und Florian König so ein bisschen hervorgehoben. Natürlich nicht negativ, aber du bist da wesentlich enttäuschter, dass Niki Lauda nicht mehr TV-Experte bei RTL ist, ne?
Ja, enttäuscht. Also erstmal, ich habe allergrößte Bewunderung für das Lebenswerk von Niki Lauda. Erstens als Fahrer, weil da hat er wahnsinnig viel aus seinen Möglichkeiten gemacht. Ich glaube nämlich nicht, dass er der talentierteste seiner Ära war. Das würde er wahrscheinlich auch selbst so unterschreiben. Aber er hat es halt geschafft, aus relativ wenig Talent, mit viel Arbeit, mit einer gewissen Abgebrühtheit und Coolness, 3 WM-Titel rauszuholen. Chapeau. Dann hat er auch eine wirklich unfassbare Unternehmerkarriere hingelegt und eben auch noch eine Nebenbei-Karriere sozusagen bei RTL gemacht als Experte. Was er da so von sich gegeben hat, kann man gut finden oder auch weniger gut finden. Da gehen die Meinungen natürlich stark auseinander. Eins muss man mit Sicherheit sagen, er war, glaube ich, immer ehrlich und direkt und hat das gesagt, was er sich wirklich gedacht hat. Das dann zu bewerten, dass er sich jeder sein eigenes Bild war, ob das immer den Nagel auf den Kopf getroffen hat oder nicht. Aber Fakt ist, er war halt einfach ein Begriff. Er war, und da kommt wieder das ins Spiel, was Ole vorhin gesagt hat über das Gewöhnungstier Formel-1-Fan. Man war halt Niki Lauda gewöhnt. Also Florian König und Niki Lauda, das war einfach Sonntagnachmittag, wenn Formel 1 läuft. Für viele Deutsche oder für die meisten deutschen Formel 1-Fans, das hat halt dazugehört. Das war eine Institution und die gibt's jetzt nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, wenn denn RTL weitermacht, das steht ja noch in den Sternen, wie du ganz richtig sagst, wer denn diesen Job machen wird, weil es gibt da, und auch da ist vielleicht Veränderung ganz gut, ein paar Junge, die das, glaube ich, echt gut machen könnten. Also ich finde Timo Glock zum Beispiel hervorragend. Nico Rosberg, wenn er das denn machen möchte, das weiß ich nicht genau, wäre mit Sicherheit auch ganz, ganz toller Experte, weil er einfach noch wirklich nah an der Sache dran ist. Also ich glaube, irgendwann geht halt jede Ära zu Ende. Die Ära Niki Lauda, die geht jetzt zu Ende und bin sehr gespannt, was nachfolgt. Es wird was Gutes werden, hoffentlich.
Ja, ein hochemotionaler Moment bei RTL, Ole. Niki Lauda ist nicht mehr TV-Experte. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz auf RTL weiter herumtrampeln. Heiko Wasser Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass Heiko Wasser auch seinen Hut zieht und sagt, ich mache nicht mehr den Kommentator. Nicht nur, dass er ja hervorragender Fußballexperte ist, wie wir alle wissen, ja, und seinem Verein Borussia Dortmund stets die Treue hält und nicht übertrieben reagiert. Finde ich, RTL, und das finde ich, hat Christian in der Kolumne auch ganz gut dargestellt, RTL hat eine einmalige Chance, jetzt aufzuräumen und jetzt mal diesen Generationenwechsel zu machen, wenn man bedenkt, dass Kai Ebel und Heiko Wasser, glaube ich, jeweils ihre 444. Grand Prix gefeiert haben vor einiger Zeit.
44, glaube ich.
Ja, was auch immer. Jedenfalls sind die schon seit gefühlt 1970, wo die Formel 1 noch gar nicht übertragen wurde, schon da und hängen da rum. Während man bei Sky ja hin und wieder doch auch mal aufgeräumt hat, von Zeiten von Wolfgang Rother, meine ich, hin zu Simon Südel, der eine Zeit lang mal Moderator war, von Jacques Schulz Burkhard zu Sascha Roos. Genau, Burkhard Noppen. Und also, da wurde wenigstens was gemacht zwischendurch. Marc Surer, der ist schon lange da, aber Marc Surer, den mag ich sehr gern. Deswegen, Marc Surer ist da von jeder Kritik befreit. Und auch Christian Danner eigentlich, weil der ja auch als Experte ganz fähig ist, sagen wir mal so. Aber jetzt hat RTL mal die Chance, da aufzuräumen und mal was Neues dran zu lassen. Ist auch, glaube ich, das, was du dir wünschst, ne?
Ja. Also ich gucke natürlich nicht auf RTL, ne? Ich gucke natürlich auf Sky. Mal gucken, ob ich nächstes Jahr auch noch auf Sky gucke. Kommen wir sicherlich gleich zu. Erstmal vorweg, eins, was man RTL wirklich lassen muss, bei der vielen Kritik, die wir hier auch immer äußern, die Vor- und Nachberichterstattung bei RTL ist tatsächlich ja immer auf sehr hohem Niveau. Ich würde teilweise sogar sagen, fast besser als bei Sky. Manchmal. Kommt immer drauf an. Ne? Ist immer so ein, also gerade durch diese Dynamik, Niki Lauda, Florian König. Aber das Ding ist auch hier, das ist wirklich reine Gewöhnung. Und das trifft auch auf Heiko Wasser und Kai Ebel zu. Also wahrscheinlich sogar noch mehr auf Heiko Wasser als auf Kai Ebel. Weil, aber das Ding ist halt, die sind halt schon seit Ewigkeiten dabei. Und die sind dabei, weil sie schon immer dabei waren. Ja? Weil sie natürlich in gewisser Weise, das hat Christian auch in seiner Kolumne geschrieben, das, was sie machen sollen, nämlich dem Durchschnittsfan, der irgendwie sonntags verkatert Formel 1 guckt und irgendwie Vettel gewinnen sehen will, das machen sie halt ganz gut. Ja, ich habe auch in Nico Rosbergs Instagram-Story am Wochenende gesehen, dass Kai Ebel, er war mit Kai Ebel da in der Startaufstellung, und Kai Ebel tippt dann erstmal auf Sebastian Vettel, was total bescheuert ist, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist dann halt so typisch. Aber es wäre, finde ich, für die Formel 1 und ich glaube für RTL und für die Fans auch mal gut, wenn sie da mal irgendjemand anders hinsetzen würden oder irgendjemand mal anders das machen lassen würden, um einfach mal da ja frischen Wind reinzubringen, weil sonst, selbst sie kriegen ja wahrscheinlich in irgendeiner Form die Rechte, aber dann ist halt die Frage, ob sie danach auch immer noch die Rechte kriegen, wenn sie den Stiefel halt weiter so fahren und wenn man sagt, die Formel 1 möchte moderner werden, und dann ist das halt nicht gerade modern, dann wäre es hier Zeit nachzuziehen. Und Heiko Wasser ist halt nicht Murray Walker.
Nein, das ist er auf keinen Fall und er hat sich auch überlebt, was das angeht. Möchte allerdings an dieser Stelle auch mal Sky kritisieren. Ja, nicht, dass es nur heißt, RTL muss man kritisieren, sondern auch Sky. Ich fand in den letzten Rennen die Kommentarleistung von Sascha Roos nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Was aber auch daran liegt, glaube ich, dass Sascha Roos unglaublich viel nebenher macht. Wenn wir uns daran erinnern, Jacques Schulz hat ja nur Formel 1 gemacht und ich glaube maximal noch irgendwelche Klassik-Formel-1-Rennen mit Marc Surer vertont, mal eine Zeit lang.
Die ich übrigens immer noch schade, dass die nicht mehr gibt.
Ja, ich auch.
Wenn Sascha Roos nochmal kommt, möchte ich von ihm da eine Antwort drauf haben, warum er das nicht mehr machen möchte.
Ja, aber verwechselt viele Fahrer, wirkt er so ein bisschen derangiert teilweise und ist natürlich eine lange Saison gewesen. Deswegen nehmen wir das mal beiden TV-Anstalten nicht übel. Die Frage ist natürlich, Christian, wo läuft die Formel 1 jetzt nächstes Jahr eigentlich? Weil Sky möchte mehr Exklusivität. Die FOM möchte aber mehr Geld von Sky. Sky kann nicht mehr Geld nachlegen, was mich natürlich wundert, denn Sky hat sehr viele Sportrechte abgelegt, die man jetzt eigentlich refinanziert in die Formel 1 stecken könnte und man ja dieses Netzwerk mit Sky UK und Sky Italia hat, wo man ja auch von profitieren könnte. RTL möchte nach wie vor alle Rennen zeigen. Offensichtlich soll es aber tatsächlich dieses Modell geben, dass ein Teil im Free-TV läuft, ein Teil im Pay-TV läuft. Jetzt kommt eine dritte Partei ins Spiel, Eurosport. Der Eurosport-Player, der ja auch für MotoGP genutzt wird, dort könnte man dann theoretisch die Pay-TV-Rennen zeigen, ähnlich wie mit der Fußball-Bundesliga in Deutschland am Freitag ist, auf Eurosport 2 Extra HD und dann im Free-TV auf dem Eurosport-Kanal die Free-TV-Rennen. Also Eurosport habe ich jetzt nicht mehr auf dem Papier gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich Eurosport irgendwie als nicht, also ich hätte nicht gedacht, Eurosport sich da um die Rechte bemüht. Wie ist denn da jetzt so der Stand?
Du hast den eigentlich wunderbar zusammengefasst. Also genau das ist der aktuelle Stand und ich weiß auch tatsächlich nicht mehr. Ich vernehme momentan keine Tendenzen, in welche Richtung es geht. Ich kenne natürlich die Interessenslagen. Also RTL möchte klarerweise weiterhin alle Rennen zeigen. Aber da geht es in den Verhandlungen mit Liberty natürlich auch um Geld. Zu welchem Preis bekommt man das? Ganz ähnlich ist es bei Sky. Für Sky wäre, glaube ich, das Wunschszenario, dass RTL, so ähnlich wie es in England auch stattfindet, nur gewisse Rennen im Free-TV zeigt. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für den deutschen Formel-1-Markt insgesamt, dass die Formel 1 nicht komplett ins Pay-TV abdriftet, weil dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass das Interesse am Sport insgesamt rückläufig wäre. Aber ich fände das Modell gar nicht so schlecht. Also besser für den Fan wäre es natürlich, wenn alles im Free-TV weiterläuft. Ob das mit Liberty so funktionieren wird, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, tatsächlich gerade alles offen. Also ich weiß nicht, ob die Entscheider selbst schon mehr wissen. Ich glaube, das ist gerade Verhandlungsgegenstand und werden wir wohl erst in ein paar Wochen erfahren.
Wie gesagt, ich finde die Lösung für Sky immer noch cool, einzelne Rennen auf Sky Sport News HD zu zeigen im Free TV. Also das wäre so meine Möglichkeit, die ich nach wie vor gut finden würde. Eurosport Player. Und da sind wir wieder beim Livestreaming, Christian. Wenn wir mal bedenken, dass der Breitbandausbau nicht in allen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland, sicherlich auch nicht in Österreich und schon gar nicht in anderen Ländern so vorangeschritten ist, dass man immer perfekte Geschwindigkeiten hat, um auch in HD, und das sollte der Anspruch sein, auch zu streamen, und man ja auch immer Verzögerungen hat und sowas. Ist das der richtige Weg, sich auf Livestreaming da zu fixieren? Weil ich finde immer, wenn du dich zu sehr auf Livestreaming konzentrierst, schließt du auch eine ganze Menge Fans aus, die du mit Pay-TV natürlich auch irgendwie ausschließt, aber da kannst du ja Angebote schmieden, um die möglichst ranzuziehen, und da brauchst du halt kein Internet für.
Ja, also ich glaube schon, dass die Reise mittel- bis langfristig ganz klar in Richtung Streaming geht. Ich glaube generell, dass das konventionelle Fernsehen stärker in den Hintergrund gedrängt werden wird. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen früh, um diesen Switch jetzt schon zu vollziehen. Ich glaube, es wäre klug, wenn man Livestreaming-Angebote auch schon schafft, die vielleicht gegen kleine Paysummen irgendwo einen Mehrwert bieten für die, die solche Freaks sind, dass sie tatsächlich bereit sind, auch ein bisschen was extra zu zahlen, um gewisse zusätzliche Informationen, Darstellungen, Unterhaltung zu bekommen. Und dass man irgendwann diesen Switch stufenweise vollzieht. Das halte ich für die sinnvollste Herangehensweise. Komplett auf reine Streaming-Angebote umzustellen, halte ich extrem für verfrüht, wird aber, glaube ich, auch nicht passieren. Ich glaube, es wird auch das Free-TV mit Sicherheit nicht in den nächsten 2-3 Jahren ganz ausgeblendet werden, weil auch das wäre ein viel zu riskanter Schritt. Da kommt nämlich noch was anderes ins Spiel. Zu wechseln ins Pay-TV heißt erstmal rein theoretisch ein bisschen mehr Einnahmen für die Formel 1, weil natürlich der User direkt zahlt. Das heißt, es kann lukrativ sein. Auf der anderen Seite des Spektrums bedeutet es aber auch, dass die Reichweite zwangsläufig zurückgeht. Und das heißt weniger Reichweite auch für die Sponsoren, die ihre Produkte bewerben wollen, mit Sponsorings bei den Teams und so weiter. Und dann sind wiederum die Einnahmen insgesamt rückläufig für die Formel 1. Also es ist ein sehr komplexes Thema, das ist gar nicht so einfach. Muss man sehr, sehr viel Marktforschung betreiben, und das wird Liberty mit Sicherheit auch tun, das werden auch die Sender tun, glaube ich. Aber again, ich kann leider auch nicht sagen, wo die Reise jetzt tatsächlich für 2018 hingeht. Ich glaube aber, das ist mein Bauchgefühl und tatsächlich nicht mehr zu diesem Zeitpunkt, dass beide Sender in irgendeiner Form in der Formel 1 präsent bleiben werden. Aber lassen wir uns überraschen, ich kann es wirklich nicht sagen momentan.
Ole, du bist ja großer Verfechter des Streamings, und natürlich hoffe ich auch, dass wir irgendwann mal so eine Art F1 Network bekommen, wo wir sehr viel Content haben für uns Freaks. Aber nochmal auch für dich auch die Frage, und du kommst ja aus Norddeutschland, das heißt, auch da ist natürlich der Breitbandausbau jetzt nicht überall so hundertprozentig gegeben, bei dir in Lübeck wahrscheinlich schon. Aber trotzdem wäre es doch wünschenswert, wenn wir die Formel 1 vorerst noch in einem TV-Rahmen haben, den man auch gut empfangen kann über Kabel oder Satellit.
Ja, sicherlich. Also es ist natürlich konsequent gedacht, ja, dass man sagt, okay, Streaming ist die Zukunft, Internet generell, dann machen wir das auch da, ja, weil wir jung und modern und so sind. Und da ist natürlich zum Beispiel der Eurosport sehr mächtig, ja, da kostet irgendwie 30 Euro im Jahr, dann kostet ab nächsten Jahr wahrscheinlich ein bisschen mehr, schätze ich mal, gerade wegen der Bundesliga auch. Aber das ist irgendwie so, für mich zum Beispiel, ich gehe dann auf Eurosport irgendwie Player und dann gucke ich mir das an, so was da so läuft. Ja, das können dann aber andere nicht. Also das ist, glaube ich, schon dann noch wichtig. Also auch so generell natürlich, Fernsehen wird, glaube ich, zum neuen Radio ein bisschen. Das wird es irgendwie immer geben, aber qualitativ wird es natürlich so ein bisschen runtergefahren. Generell ist es aber, glaube ich, wichtig für viele Formel-1-Fans, weil die kommen aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Altersklassen, auch aus, ja, verschiedenen Bildungsgraden, glaube ich, dass es im Fernsehen läuft. Und deswegen ist natürlich da in der RTL nicht so unwichtig, ja. Es könnte wahrscheinlich auch auf einem anderen Sender laufen, aber sind wir wieder bei Gewöhnungssache, dann, es lief halt immer auf RTL, ja. Und wenn das dann plötzlich im ZDF läuft, dann finden viele Leute das vielleicht nicht oder gucken es nicht mehr, weil es nicht mehr auf RTL läuft. Ich weiß es nicht. Also generell ist es, glaube ich, schon ganz gut, wenn es irgendwo noch im Fernsehen läuft. Das Ding ist ja halt, man könnte ja sagen, pass auf, dann laufen halt alle Rennen, wie du gerade gesagt hast, entweder im Eurosport-Player oder bei Eurosport. Das Problem ist ja nur, gerade wenn man zum Beispiel Sky-Kunde ist, ist halt die Frage, ob man das dann sehen kann. Ne? Also das ist ja auch das Groteske. Generell, wie gesagt, finde ich, ist es, glaube ich, ganz gut. Finde ich auch gut, wenn es weiterhin normal im Fernsehen läuft, weil vielleicht hat man auch nicht, vielleicht ist man mal unterwegs, vielleicht hat man auch nicht immer irgendwie gerade irgendwie ein Laptop oder sowas zur Hand, ja, oder ein Smart TV, und deswegen ist es ist ganz gut. Mein Tipp wäre jetzt auch, dass Sky und RTL irgendwie am Ball bleiben werden. In welcher Form, das wird sich zeigen. Es wird letztendlich wahrscheinlich auf das Modell hinaus, über das wir schon immer sprechen, alle Rennen zum Beispiel bei Sky, der Rest dann irgendwie 10 Rennen oder sowas bei RTL. Also es wäre schon eine Hausnummer, wenn alle Rennen bei RTL laufen würden. Das wäre schon sehr, sehr mächtig. Wäre wahrscheinlich auch sehr teuer für RTL. Und ja, aber ich denke, wird daraus auch hinauslaufen. Interessant fand ich, wie sich beide verabschiedet haben am Wochenende, auch über Twitter. Das war so ein bisschen, vielleicht kommen wir wieder, vielleicht auch nicht. Ja. Ja, also nicht bis nächstes Jahr, sondern schönes 2018. Also es ist ein bisschen schwierig. Lass mich da überraschen. Übrigens, gerade bestätigt, Sauber fährt im nächsten Jahr mit Alfa Romeo und wird Alfa Romeo Sauber F1-Team heißen. Also das ist ganz interessant an dieser Stelle noch als kleiner Einwurf.
Ja, wir sprechen gleich über die Testfahrt in Abu Dhabi und das, was auch rund um Robert Kubica jetzt zu sehen ist und sein eventuelles Cockpit bei Williams. Also bleibt dran, gleich geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de, präsentiert von motorsporttotal.com, Formel-1.de, dessen Chefredakteur Christian Nimmervoll da ist. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite ist mein Co-Moderator Ole Waschkau. Und wir schauen auf den Abu Dhabi Pirelli-Test. Die letzten beiden Testtage in der Formel-1-Saison 2017, sie neigen sich dem Ende zu. Heute, am Mittwoch, dem 29.11., ist der letzte Testtag. Ja, und was soll man sagen? Man probiert eine Menge aus. Es gibt schon die ersten Spoiler, die auf Halo gesetzt worden sind, um zu schauen, ob man da auch noch aerodynamisch was rausholen kann. Ja, genau. Ganz lustig, Christian, obwohl so lustig ist es eigentlich gar nicht. Valtteri Bottas bei seinem Versuch am Wochenende aus dem Halo irgendwie herauszuklettern, das sah schon dramatisch aus.
Ja, hat dafür auch über 9 Sekunden gebraucht und 7 Sekunden wäre die Vorgabe, die die FIA dafür vorgibt. Bisher waren es ja 5 Sekunden sogar, das hat man ein bisschen verlängert, weil es mit Halo einfach schwieriger wird. Wird länger dauern in Zukunft. Ob das jetzt so tragisch ist, ist wieder eine andere Frage, weil diese Vorschrift, dass man innerhalb von 5 Sekunden aus dem Auto klettern muss, wurde ja mal eingeführt für den Fall, dass es brennt. Und da sind die Tanks inzwischen so gut abgesichert eigentlich durch Sicherheitsschichten, die man darum gebaut hat, durch die Struktur des Tanks innen. Das ist ja nicht eine Tankkammer, sondern das sind ganz viele kleine Tankkammern, dass es eigentlich schon sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir wirklich so einen großen Feuerunfall mal haben. Generell gibt es bei Halo halt noch Komplikationen. Das Gewicht ist zum Beispiel so ein Thema. Das wiegt insgesamt rund 14 Kilo und wird die Autos langsamer machen. Die 14 Kilo sind noch dazu an einem recht hohen Punkt des Fahrzeugs, klarerweise, weil sie Gewicht am Boden tut ja weniger weh als Gewicht in der Höhe wegen der Schwerpunktverlagerung. Also es gibt da ein paar Themen, die die Teams sortieren müssen. Aber ich finde, dass Günther Steiner das am Wochenende sehr gut zusammengefasst hat. Denn er hat gesagt, ja, natürlich gibt es diese technischen Herausforderungen in der Entwicklung der Autos jetzt für nächstes Jahr. Aber wir haben ja auch die besten Ingenieure und das ist wie immer bei Regeländerungen, wir werden das irgendwie hinkriegen. So wird es dann auch sein, denke ich.
Ja, richtig. Sehe ich eigentlich ganz genauso. Wie ist es denn eigentlich mit diesem Thema Stromschläge? Also wir hatten ja in dem Fall, dass Nico Hülkenberg, bei welchem Rennen war es, den Wagen abstellen musste wegen der Gefahr eines Stromschlags auf jeden Fall.
Mexiko,
genau. Das kann man ja irgendwie schlecht vorhersehen, wenn du dann natürlich 9 Sekunden brauchst und das Team sagt dir, du musst sofort aus dem Auto raus, sonst kriegst du da einen Stromschlag. Ich glaube, das wird auch eine Gefahr, die man noch nicht so richtig einberechnet hat, oder Christian?
Ja, das ist eins dieser Themen, wo man sich mit auseinandersetzen wird müssen. In dem Fall glaube ich aber schon, dass es Möglichkeiten gibt, die Stromschlaggefahr auch in den Griff zu bekommen. Wenn wir uns zurückerinnern, 2009 bei den ersten Tests, als CURS, wie es damals ja noch hieß, eingeführt wurde, was ja nichts anderes ist als der Hybridantrieb, den wir heute haben, nur ein bisschen anderer Form noch damals, dann hat es da ja auch Mechaniker mal zerlegt. Ich erinnere mich da an ein Video, das fast alle wahrscheinlich unsere Hörer kennen, wo ein BMW-Mechaniker da mal direkt einen Stromschlag abbekommen hat und weggefallen ist. Also ja, ich halte es da wirklich mit Günther Steiner, da gibt es Herausforderungen, die zu meistern sind, aber das hat die Formel 1 in ihrer Geschichte immer hinbekommen. Ja? Also Feuerunfälle sind ja so ein klassisches Thema. Das war früher eine Riesengefahr, da wurde auch viel drüber gesprochen, dann wurde aber auch viel gemacht und heute ist es eigentlich fast nicht mehr existent als Thema. Ein bisschen Restrisiko wird immer da sein und so ist es halt auch jetzt mit Halo. Vielleicht lässt man sich irgendwann auch mal Lösungen einfallen, wo man Halo einfach per Klappverschluss oder so öffnen kann.
Da, Christian, da muss ich kurz einhaken. Das habe ich nicht verstanden. Das verstehe ich seitdem es das erste Modell davon gibt, verstehe ich nicht, warum man das einfach nicht hochklappen kann. Das will mir nicht in den Kopf rein. Das wäre doch die Lösung eigentlich. Ja. Ist so dumm.
Ich habe da tatsächlich noch nie mit jemandem drüber gesprochen, muss ich ehrlich zugeben, und bin selbst natürlich zu wenig Techniker, um das einschätzen zu können. Aber möglicherweise geht's da um die strukturelle Belastung, die das Halo aushalten muss. Vielleicht wäre die mit einem Verschluss nicht mehr gegeben. Aber ich gebe dir recht, so laienhaft von außen drauf geschaut, klar, das wäre die Antwort.
Aber da gibt's ja bestimmt Mittel und Wege, das irgendwie zu machen. Du machst es irgendwie elektrisch oder so, also nicht auf Druck irgendwie, sondern elektrisch und dann kannst du es auch irgendwie von der Box irgendwie machen oder sowas. Das muss doch möglich sein. Weil als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ah, das ist ja ganz cool, dann kann man das hochklappen. Und dann war es auf dem Auto und dann denke ich mir, wie? Das ist fest. Macht doch überhaupt keinen Sinn.
Man könnte es ja mit diesem Schaumstoff-Dingi verbinden. Mit dem, was die Fahrer da rausnehmen müssen, wenn sie aussteigen wollen. Übrigens, dieses Schaumstoff-Dingi, so nenne ich das einfach mal, also diese Sideboards, die ja quasi um die Fahrer herum sind, die mussten bei Robert Kubica ordentlich eingesägt werden. Denn wir wissen ja, Robert Kubicas rechter Arm, der funktioniert nicht mehr so gut. Und dementsprechend musste man da mehrere Wege finden, um ihn für den Williams-Test ein paar Erleichterungen zu verschaffen. Erstmal diese rechte Delle, die ein bisschen weiter ausgesägt worden ist, am Lenkrad wurden ein paar Sachen verändert, für ihn adaptiert. Ja, aber die Rundenzeiten, Christian, die weisen jetzt nicht darauf hin, dass er natürlich dieselbe Geschwindigkeit hat, die er mal hatte in der Vergangenheit, sondern dass sich Williams auch tatsächlich nochmal überlegt, ob sie wirklich mit Robert Kubica in die neue Saison gehen.
Ja, also der Zweck dieses Tests ist ja, dass sich Williams mal unter einigermaßen vergleichbaren Bedingungen, weil am Wochenende war da Rennen und auch jetzt ist ja Lance Stroll noch gefahren, nicht parallel zu Robert Kubica, sondern am anderen Halbtag gestern, um Vergleichswerte sozusagen zu bekommen. Ich habe aus dem Williams-Team gehört, dass Paddy Lowe derjenige war, der am meisten skeptisch war noch bei der Nummer, also den es zu überzeugen gilt, dass Robert Kubica dazu in der Lage ist, Formel 1 mit 2017er Autos, nächstes Jahr wäre ja 2018, aber konkurrenzfähig zu fahren. Und natürlich ist es jetzt für uns Außenstehende extrem schwierig, die Rundenzeiten, die da gefahren werden, in den richtigen Kontext zu setzen, weil wir natürlich nicht wissen, welche Reifen sind drauf, weil das wissen bei diesem Test nicht mal die Teams selbst, weil es ja ein Pirelli-Reifentest ist für 2018, aber auch die Spritmenge wissen wir natürlich nicht. Wir können nur mutmaßen, dass man eben, um möglichst repräsentative Vergleichswerte und Anhaltspunkte zu bekommen, zumindest teilweise ähnlich aufgetankt hat wie bei Lance Stroll und wie das am Wochenende der Fall war. Und sollte dem so sein, dann waren die Rundenzeiten von Robert Kubica zumindest gestern doch einigermaßen ernüchternd, das muss man so festhalten. Also da hat bei den Long Runs ist er, weil wir haben uns die Einzelrundenaufstellung, die hat mein Kollege Oleg Karpov vor Ort besorgt. Also wir hatten tatsächlich die Rundenzeiten mit Sektoren aller 100 Runden. Und die Long Runs, die Felipe Massa gefahren ist, die waren so, Robert Kubica gefahren ist, die waren so im Schnitt 1 bis 1,5 Sekunden über dem, was Massa im Rennen produziert hat. Und bei den kürzeren Runs, die ja auch Stroll dann gefahren ist am Nachmittag, hat eine ähnliche Differenz gefehlt. Also das ist eine Menge Holz. Vielleicht setzt man Robert Kubica auch erst heute darauf an, dass er wirklich unter vergleichbaren Bedingungen fahren darf. Wissen wir nicht so genau, also ein bisschen Kaffeesatzlesen ist dabei. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, nach dem, was wir da gestern gesehen haben, da fehlt ein bisschen was. Und das deckt sich im Übrigen auch mit der Einschätzung der Renault-Ingenieure, weil ganz interessant, Ole und ich waren ja beim Renault-Test von René Binder in Le Castellet und das war die gleiche Testcrew, die auch den Test von Robert Kubica gemanagt hat. Und unter vorgehaltener Hand wurde da halt auch erzählt, naja, es hat schon einen Grund gehabt, dass Robert Kubica jetzt nicht Renault fährt. Also mein Gefühl ist, man war da ein bisschen zu euphorisch und landet jetzt so ein bisschen auf dem Boden der Realität und merkt, es reicht vielleicht doch nicht ganz. Trotzdem allerhöchste Bewunderung für das, was Robert Kubica da jetzt geschafft hat, dass der überhaupt wieder dazu in der Lage ist, ein Formel-1-Auto so zu bewegen. Das ist ja schon eine Leistung für sich. Ob es dann klappt mit dem 2018er Cockpit, meine Zweifel sind gewachsen am gestrigen Tag.
Inwiefern, Ole, glaubst du, wäre Robert Kubica, mit bitte um kurzer Antwort, denn so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, ja, ein Sicherheitsrisiko? Denn dieser Arm ist natürlich, wenn man das jetzt auf einem Renntrim sieht und eine ganze Saison, Thema Erschöpfung ist nicht von der Hand zu weisen.
Nicht von der Hand zu weisen.
Ja. Was glaubst du? Ist Robert Kubica ein zu großes Sicherheitsrisiko?
Nein, das glaube ich nicht. Also er hat ja jetzt auch bei dem Renault-Test und jetzt bei dem Williams-Test hat er ja diverse Runden gefahren, also auch über 100 Runden. Und da, so hört man ja eigentlich auch ohne Probleme. Und er sagt ja auch selbst, er fährt nicht mit einer Hand, weil das gar nicht geht. Und ich denke, den würde man auch gar nicht ins Auto setzen, auch nicht jetzt zum Beispiel wieder im Williams, wenn er das gar nicht könnte. Also wenn er wirklich die rechte Hand irgendwie nicht so bewegen kann. Also man fährt ja nicht aus dem Arm, sondern aus dem Handgelenk. Und ich glaube nicht, dass er dann Sicherheitsrisiko wäre, definitiv nicht.
Okay, dann werden wir natürlich das Thema Robert Kubica im Auge behalten. Wir werden die Entwicklung bei Sauber im Auge behalten. Wie gesagt, Alfa Romeo Sauber F1-Team. Und es gibt dann auch schon die ersten Designvorschläge für das Auto. Sean Bull Designs möchte ich da ganz gerne mal empfehlen bei Twitter. Könnt ihr mal suchen. Der hat sich schon da ein bisschen Gedanken gemacht, wie das Auto aussehen könnte. Wenn das so aussehen würde, dann wäre der Alfa Romeo Sauber F1 mit der geilste Wagen im Formel-1-Zirkus nächstes Jahr. Ich bezweifle aber, dass er so aussehen wird. Schade eigentlich. Man sollte den mal engagieren für die verschiedenen Teams. Dann würden die Autos noch mal cooler aussehen, Sachen Design. Ich möchte zum Abschluss natürlich noch jemandem gratulieren. Und das ist Marcel Becker. Denn Marcel Becker hat das Formel-1-Tippspiel gewonnen in dieser Saison. Und das natürlich auf Platz 2. Denn eigentlich müssen wir ja Ruben Zimmermann gratulieren, der auf Platz 1 gelandet ist mit immensem Vorsprung, muss man wirklich sagen. Also über die ganze Saison hat Ruben da richtig für Furore gesorgt. 722 Punkte, dahinter dann Marcel Becker mit 668 Punkten und dahinter auf Platz 3 Sven GZ mit 636 Punkten, Ole auf Platz 4 mit 628 Punkten und ich auf Platz 14 mit 554 Punkten. Aber ich habe ja auch mal vergessen zu tippen. Daran liegt es natürlich im Endeffekt. Der Tagessieger
für deswegen, Ja, also nur daran.
Der Tagessieger für den Abu Dhabi Grand Prix, den möchten wir auch noch gratulieren. Das ist Maurizio Ford Champ mit 57 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Aber Marcel Becker, er fährt zum großen Preis von Ungarn 2018 die Karten, die zwei zur Verfügung gestellt vom motorsporttotal.com, Formel1.de. Wir werden natürlich auch im nächsten Jahr wieder das Formel-1-Tippspiel hier in Kooperation mit motorsporttotal.com und Formel1.de veranstalten und dann mal schauen, wer dann den großen Preis gewinnt. Vielen Dank, dass ihr die ganze Saison über so mitgetippt habt, so dabei wart, uns zugehört habt, uns Feedback geschickt habt. Gerne weiter. Wir werden im Winter für euch da sein. Wir werden Ausgaben produzieren und die dann auch veröffentlichen, dass ihr nicht auf uns verzichten müsst. Unsere nächste Starting Grid Live-Ausgabe am Donnerstag, den 21. Dezember 2017 um 19 Uhr hier auf meinsportradio.de. Dort habt ihr wieder die Möglichkeit, mit uns zu telefonieren, eure Meinungen und Fragen zu stellen, über die Saison ein bisschen zu quatschen. Wir freuen uns sehr auf euch und mir bleibt an dieser Stelle nur noch Danke zu sagen an Christian Nimmervoll für diese Ausgabe. Danke, Christian.
Bitte gerne. Und ich muss auch ein Schlusswort sagen am Ende der Saison, nicht am Ende der Podcast-Saison. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Jahr und auf die restlichen Ausgaben in dieser Saison noch.
Da freue ich mich auch sehr drauf. Mein Name ist Kevin Scheuren und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht, diese Saison, diese lange Saison, die ja für uns noch nicht vorbei ist, ja. Und ich hoffe euch auch. Übrigens Nachtrag noch zum Tippspiel. Ja, ich bin natürlich nur Vierter, weil ich genau 8 Punkte hinter Sven GZ bin, weil ich natürlich auf Ricardo und Ferrari bei den Bonustipps getippt habe. Das war nicht so gut. Aber ich hoffe natürlich, dass wir gut waren diese Saison über. Und ich hoffe natürlich, dass ihr uns weiter gewogen bleibt bei den restlichen Podcasts, die dieses Jahr noch anstehen und natürlich auch im nächsten Jahr. Und wir hören uns schon bald hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.